Wir sagen im Alltag ja eigentlich ständig Dinge wie, ich hoffe, es regnet morgen nicht bei der Grillparty.
Mhm, absolut.
Oder sowas wie, ich hoffe echt, ich bekomme diesen Job. Und wenn wir ehrlich sind, ist unser modernes Verständnis von diesem Wort Hoffnung meistens ein ziemlich, naja, verzweifelter Münzwurf.
Ja, genau. Ein komplett passives Wünschen.
Richtig. Man wirft so ein vages Anliegen ins Universum und drückt die Daumen, aber man hat eigentlich keinerlei Kontrolle über das Ergebnis, ne?
Völlig richtig. Also es ist in unserer heutigen Sprache zu einem sehr, sehr schwachen Begriff verkommen.
Mhm.
Etwas, das man sagt, wenn man eigentlich schon resigniert hat und halt nur noch auf einen glücklichen Zufall setzt.
Aber genau hier zündet das Quellenmaterial, das wir heute in unserer Analyse vor uns haben, eine absolute intellektuelle Bombe. Willkommen zu diesem neuen Deep Dive. Wir schauen uns heute zusammen mit dir eine Vorlesung des Theologen Dr. Craig Keener an.
Genau, und zwar über den Römerbrief.
Richtig, spezifisch Kapitel 15, Verse 13 bis 33. Und Keener reißt diese moderne Illusion von Hoffnung, die wir gerade besprochen haben, komplett ein.
Ja, er zeigt uns nämlich, dass dieser jahrtausendealte Text Konzepte beinhaltet, die nicht nur für die damalige Zeit revolutionär waren, sondern uns verblüffend aktuelle Antworten auf unsere tiefsten globalen Konflikte liefern.
Es geht da um radikale Pionierarbeit und um das Überwinden scheinbar unüberwindbarer ethischer Gräben. Und eben um eine Form der Hoffnung, die alles andere als ein passives Wünschen ist.
Was Keener in dieser Vorlesung macht, ist wirklich faszinierend. Er legt die anatomische Struktur dieses antiken Briefes frei.
Quasi wie ein Chirurg, oder?
Genau so. Er seziert richtig, wie Paulus im ersten Jahrhundert mit Krisen umging, die unseren heutigen gesellschaftlichen Zerreißproben echt erschreckend ähnlich sind. Es geht hier null um verstaubte Historie.
Sondern?
Es geht um höchst lebendige, fast schon explosive Mechanismen des menschlichen Miteinanders.
Schauen wir uns diese Mechanismen mal genauer an, angefangen bei der Hoffnung. Keener bringt da ein Gespräch mit dem bekannten Theologen Jürgen Moltmann ein.
Ja, ein sehr spannender Einschub.
Und die Kernaussage ist da halt, biblische historische Hoffnung ist eine echte Erwartung. Ich finde, man kann sich das so vorstellen, es ist nicht wie das Hoffen auf einen Lottogewinn.
Wo die Chancen bei 1 zu 14 Millionen liegen, ja.
Genau, und man passiv auf der Couch sitzt. Es ist eher wie das Warten auf einen Zug am Bahnhof.
Das ist ein super Bild.
Weißt du stehst am Gleis, du weißt, dass der Zug im Fahrplan steht und du wartest nur noch aktiv auf die Ankunft. Auch wenn er vielleicht gerade 5 Minuten Verspätung hat, du gehst nicht weg.
Weil du weißt, dass er kommt. Ja, und um bei deinem Bild zu bleiben, dieses Warten am Gleis ist im Kontext des Römerbriefs eben nicht von Frustration geprägt, sondern von einer tiefen, treibenden Kraft.
Mhm.
Keener arbeitet sehr schön heraus, dass diese Erwartung unzertrennlich mit dem Heiligen Geist, mit überfließender Freude und mit Frieden verknüpft ist. Es ist ein total aktiver Zustand.
Paulus betet also nicht einfach, dass die Gemeinde in Rom, naja, hoffentlich ein nettes Leben hat.
Nein, überhaupt nicht. Er betet, dass sie mit dieser Freude und diesem Frieden buchstäblich erfüllt wird, weil diese Eigenschaften der Treibstoff für alles sind, was danach kommt.
Und genau an diesem Punkt wird es für mich, als jemand, der viel in so modernen Arbeitsstrukturen unterwegs ist, richtig spannend.
Warum genau?
Naja, Paulus muss diese römische Gemeinde ja anleiten und teils auch korrigieren. Keener analysiert seinen Kommunikationsstil da sehr detailliert und nennt das Ermahnung durch Gnade.
Ah, ja.
Er ist direkt, aber er diktiert eben nicht von oben herab.
Weißt du, in der antiken Rhetorik gab es ein Konzept namens Paresia. Das war die freimütige, unerschrockene Rede.
Okay, also einfach sagen, was Sache ist?
Genau. Und das war das absolute Gegenteil von Schmeichelei, die damals eigentlich extrem oft genutzt wurde, um sich bei Mächtigen irgendwie einzuschmeicheln. Paulus wendet diese Paresia an, aber er koppelt sie an eine tiefe Wertschätzung für die Leute.
Er traut der Gemeinde also zu, sich gegenseitig zu korrigieren, oder?
Richtig. Er sagt sinngemäß, ihr seid bereits voll von Güte und Erkenntnis. Ich erinnere euch nur an das, was ihr eigentlich schon wisst.
Okay, aber da muss ich jetzt mal kurz den Anwalt des Zweiflers spielen.
Sehr gerne.
Wenn wir uns moderne Kommunikation heute ansehen, rutscht so ein, ich nenne es mal, freundliches Korrigieren ja ganz schnell in so ein furchtbares HR-Abteilungssprech ab.
Oh ja, das klassische Feedback-Sandwich.
Exakt. Dieses, ich schätze deine Proaktivität total, aber deine Zahlen sind eine Vollkatastrophe-Sandwich. Wie hat Paulus verhindert, dass seine Ermahnung durch Gnade wie so unehrliches Management-Kauderwelsch klang?
Der große Unterschied liegt da in der echten, gelebten Verletzlichkeit und in einem gemeinsamen Ziel.
Paulus hatte ja keine Quartalszahlen zu erfüllen.
Genau. Paulus hat keine Unternehmensziele durchgedrückt, sondern er hat sein eigenes Leben für diese Botschaft aufs Spiel gesetzt.
Krass.
Seine Sanftmut war keine billige rhetorische Taktik aus irgendeinem Führungskräfteseminar. Sie entsprang einer tiefen theologischen Überzeugung, nämlich, wir sind alle auf exakt dieselbe Gnade angewiesen.
Wenn er also ermahnt, stellt er sich quasi auf dieselbe Stufe wie seine Zuhörer.
Absolut. Und das musste er auch tun. Er hat dieses rhetorische Werkzeug nämlich für eines der, naja, gefährlichsten Vorhaben seiner Zeit genutzt.
Was uns direkt zu einem Punkt bringt, der beim Lesen der Quelle wirklich absolut heraussticht. Paulus nutzt diese sanfte, aber direkte Art, um einen extrem tiefen kulturellen und ethnischen Graben anzusprechen.
Ja, ein riesiges Thema damals.
Er sieht sich ja als Diener der Nichtjuden, also der Heiden. Und er sammelt in diesen ganzen Gemeinden Spenden. Geld, das er dann buchstäblich physisch zu den jüdischen Christen nach Jerusalem bringen will. Ich meine, das klingt für unsere heutigen Ohren nach einer netten, simplen Crowdfunding-Aktion. Aber damals war das doch ein absolutes Politikum, oder?
Es war buchstäblich lebensgefährlich. Also wenn wir uns die historische Dynamik mal ansehen, die Spannungen zwischen Juden und der römisch-griechischen Welt waren schlichtweg enorm.
Da gab's richtige Hassbilder, oder?
Genau. Tief sitzende Vorurteile, gewaltige theologische Barrieren und historische Feindschaften, dass nun aus gerechten Nichtjuden ihr hart verdientes Geld sammeln, um es einer verarmten jüdischen Gemeinde in Jerusalem zu geben, das ist ein radikaler Akt.
Ein Akt der Unterwerfung fast schon.
Und der absoluten Solidarität. Kena leitet daraus ein total zentrales Kernprinzip ab.
Nämlich?
Er sagt, wenn Gott die gewaltigste theologische und historische Barriere der damaligen Welt, also die zwischen Juden und Nichtjuden, durchbrochen hat, dann fordert das uns Menschen zwingend auf, alle selbstgemachten kulturellen Barrieren ebenfalls einzureißen.
Wow.
Und was mich an Kenas Vorlesung da so fasziniert ist, dass er es eben nicht bei so einer antiken Theorie belässt.
Nein, überhaupt nicht.
Er bringt persönliche Beispiele, die wirklich richtig unter die Haut gehen.
Oh ja, die Geschichte aus North Carolina. Genau. Er erzählt von seiner Zeit als junger Doktorand im US-Bundesstaat North Carolina in Durham. Er suchte da eine Wohnung und die weiße Rezeptionistin in seinem Hotel warnte ihn allen Ernstes vor einem bestimmten Viertel.
Weil dort Schwarze leben würden.
Richtig. Und es sei angeblich zu gefährlich.
Eine völlig affenrassistische Warnung, die Kena aber bewusst ignoriert hat.
Zum Glück.
Er befand sich zu dieser Zeit wohl in einer ziemlich tiefen persönlichen Krise und brauchte dringend spirituellen Halt. Und den fand er ausgerechnet dort.
In genau diesem Viertel.
In einer afroamerikanischen Gemeinde. Kena beschreibt da etwas sehr, sehr Tiefgründiges. Diese schwarze Gemeinde wusste nämlich ganz genau, wie man mit Schmerz und Zerbrochenheit umgeht.
Weil sie es mussten, historisch gesehen.
Und eine theologische Tiefe im Umgang mit Leid entwickelt, die er als weißer, privilegierter Akademiker in diesem Moment dringend für sein eigenes Überleben brauchte.
Das ist wirklich stark. Er geht ja sogar noch weiter. Er erzählt, wie er später historische Berichte von Sklaven las und sich für seine eigene Hautfarbe so sehr in Grund und Boden schämte, dass ein schwarzer Pastor ihn buchstäblich in den Arm nehmen musste und ihn daran erinnern musste, dass alle Menschen, also auch er, nach Gottes Ebenbild geschaffen sind.
Das ist eine unglaubliche Umkehrung der typischen Machtverhältnisse.
Absolut. Und dann bringt er noch die Erlebnisse seiner Frau ein, die aus dem Kongo stammt.
Auch eine extrem heftige Geschichte.
Ja. Sie hat in Frankreich studiert, sprach wohl perfektes Französisch, rief bei Jobs an, wurde total begeistert eingeladen und als sie dann vor Ort erschien und man sah, dass sie schwarz ist, wurde sie quasi sofort abgewiesen.
Und das ist ja leider nur die Spitze des Eisbergs ihrer Erfahrungen. Kena erzählt auch, dass seine Frau in ihrer Heimat im Kongo Opfer eines brutalen ethnischen Krieges wurde.
Oh mein Gott.
Sie musste 18 Monate lang in den Wäldern überleben. Ständig auf der Flucht vor Milizen, die Menschen einfach aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit abschlachteten.
18 Monate? Wahnsinn.
Wenn Kena also in dieser Vorlesung über das Überwinden von ethnischen Gräben spricht, dann redet er ganz sicher nicht aus irgendeinem akademischen Elfenbeinturm. Er weiß um die bestialische Realität dieses menschlichen Tribalismus. Mein Stamm gegen deinen Stamm.
Kena listet dann ja auch so globale Beispiele für diese Art von radikaler Versöhnung auf. Er spricht von japanischen und chinesischen Christen nach den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs.
Mhm.
Von Ukrainern und Russen, von Demokraten und Republikanern in den USA, und das betont er völlig unparteiisch, das finde ich wichtig zu erwähnen, ohne da irgendeine politische Seite zu bevorzugen.
Richtig, er bleibt da sehr objektiv.
Erwähnt auch die Dalit und die Brahmanen in Indien. Für dich, der uns hier gerade zuhört, das indische Kastensystem ist der Jahrtausende alt.
Sehr tief verwurzelt, ja.
Dass ein Dalit, also ein sogenannter Unberührbarer, der gesellschaftlich wirklich ganz, ganz unten steht, plötzlich mit einem Brahmanen der allerhöchsten Priesterkaste am selben Tisch sitzt und das Brot bricht, das ist in dieser Kultur ein absoluter Skandal.
Exakt. Es ist ein kompletter Bruch mit der gesamten kosmologischen Ordnung dieser Gesellschaft. Das Christentum fordert hier quasi eine neue, übergeordnete Identität, die diese tief verwurzelten Grenzen schlichtweg sprengt.
Aber hier muss ich wirklich nochmal eine kritische Frage stellen.
Schieß los.
Wenn wir diese extremen Beispiele hören, also eine Frau, die 18 Monate lang vor ethnischen Säuberungen im Wald flieht, oder diese jahrhundertelange systematische Unterdrückung der Dalit, ist es dann nicht unfassbar naiv zu sagen, wir gehören uns alle zusammen, lasst uns einfach vergeben und uns vereinen?
Das ist der klassische Vorwurf, ja.
Wie genau funktioniert dieser Einheitsprozess, wenn der historische und der persönliche Schmerz so tief in die DNA einer Gesellschaft eingebrannt ist? Das kann man doch nicht mit einem frommen Lied am Sonntagmorgen irgendwie abtun.
Eine essentielle Frage. Und Kena macht in der Quelle sehr deutlich, dass dieser Prozess absolut nichts Romantisches an sich hat.
Okay.
Echte Versöhnung ist oft extrem demütigend und schmerzhaft.
Inwiefern demütigend?
Naja, es erfordert, dass die Seite, die Macht hat oder die historisch Unrecht begangen hat, diesen Umstand aktiv anerkennt, dass sie Macht abgibt und vor allem zuhört.
Hm, das passiert ja selten freiwillig.
Genau. Es geht eben nicht darum, den Schmerz mit so einer billigen, spirituellen Floskel einfach wegzuwischen. Es bedeutet, gemeinsam buchstäblich durch die Asche dieses Schmerzes hindurchzugehen.
Das klingt nach harter Arbeit.
Und für Paulus war genau diese harte, schmutzige Arbeit der Versöhnung der absolute Treibstoff seiner Mission.
Ach krass.
Er wollte zeigen, wenn diese zutiefst verfeindeten Gruppen sich an einem Tisch vereinen können, dann ist das der ultimative Beweis für die Kraft seiner Botschaft.
Und diese Überzeugung war bei ihm wohl so stark, dass er sich weigerte, in bequemen, bereits etablierten Regionen zu bleiben. Womit wir bei einem weiteren, richtig faszinierenden Aspekt von Paulus wären.
Seiner Strategie als Pionier, richtig?
Genau. Seiner radikalen Pionierstrategie. Paulus hasste es ja eigentlich, sich selbst zu rühmen. Aber wenn er es tat, betonte er ein eisernes Prinzip.
Und zwar?
Er wollte niemals auf dem Fundament anderer bauen. Er ging strikt nur dorthin, wo noch nie jemand vor ihm war.
Ja, das war sehr bewusst gewählt. Paulus hatte da eine klare territoriale Absprache mit Petrus getroffen.
Aha.
Petrus und die anderen konzentrierten sich auf die jüdische Bevölkerung und eben die Regionen im Nahen Osten, in denen das Fundament bereits gelegt war.
Und Paulus?
Paulus hingegen richtete seinen Blick konsequent auf die Peripherie. Seine damalige Reiseroute, wenn man sich die auf einer Karte ansieht, die liest sich wie ein Feldzug in die völlige Fremde.
Wohin genau?
Von Jerusalem aus immer weiter Richtung Westen, bis nach Illyricum, also das ist der heutige westliche Balkan bzw. so die Adriaküste.
Ich finde, das lässt sich wirklich fantastisch mit der modernen Wirtschaftswelt vergleichen.
Oh, spannender Gedanke. Wie meinst du das?
Naja, wenn wir ehrlich sind, agiert Paulus hier exakt wie so ein radikaler Tech-Start-up-Gründer.
Okay.
Die meisten Unternehmen versuchen ja, in einen bestehenden Markt einzudringen und den Konkurrenten halt ein paar Prozent Marktanteil abzunehmen. Aber Paulus hat daran überhaupt kein Interesse.
Er will keine Marktanteile stehlen.
Richtig. Er wendet die ultimative Blue-Ocean-Strategie der Antike an. Er will eine völlig neue Industrie aus dem Boden stampfen, in einem Ozean, in dem noch überhaupt gar kein Wettbewerb herrscht.
Das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Und seine strategische Planung ging ja sogar noch weiter.
Ja.
Nachdem er den Osten bis zum Balkan quasi abgedeckt hatte, erkannte er, okay, hier gibt es jetzt eigenständige lokale Gemeinden,
die den Job weitermachen können.
Genau. Diese einheimischen Kirchen hatten nämlich eine viel bessere kulturelle Sensibilität, um ihre eigenen Leute zu erreichen, als er als so ein durchreisender Zeltmacher.
Macht total Sinn.
Also beschloss er, den Markt loszulassen und weiterzuziehen. Sein nächstes strategisches Ziel Rom sollte für ihn nur noch ein Zwischenstopp für, naja, finanzielle und logistische Unterstützung sein.
Sein echtes Ziel war ja Spanien, oder?
Richtig, Spanien.
Aus heutiger Sicht natürlich ein sehr beliebtes Urlaubsziel, aber damals...
Damals war Spanien, oder genauer gesagt die Region hinter den Säulen des Herkules, das sprichwörtliche Ende der westlichen Welt.
Krass.
Für das antike römische Mindset kam danach eigentlich nur noch der endlose Ozean und der Rand der Erde. Paulus wollte an die absolut äußerste Grenze der menschlichen Zivilisation.
Was mich zu einer ganz praktischen Frage bringt.
Schieß los.
Wie um alles in der Welt dringt man in völlig fremde Märkte oder besser gesagt in völlig neue Kulturen und Glaubenssysteme ein, in denen die Menschen ein komplett anderes Weltbild haben?
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage.
Ich meine, Paulus konnte ja nicht einfach Flyer verteilen und sagen, hey, kommt mal zu meinem Vortrag. Wie hat er am Rande der bekannten Welt überhaupt Fuß gefasst?
China führt hier etwas ins Feld, das unser rationales, sehr westliches Denken extrem herausfordert.
Und zwar?
Er spricht von Zeichen und Wundern. Paulus selbst dokumentiert in seinen Briefen, dass die Kraft seiner Mission nicht nur in seiner rhetorischen Brillanz lag,
sondern
in Ereignissen, die physische Realitäten veränderten. China zieht hier eine Parallele zu Moses und dem Exodus aus Ägypten.
Moment. Also echte physische Wunder.
Genau. Er sagt, wenn eine völlig neue Botschaft in ein Gebiet vordringt, das stark von anderen Mächten und Systemen beherrscht wird, dann braucht es eine Art Machtdemonstration, um das bestehende Weltbild der Leute zu erschüttern.
Buh, das ist harter Tobak. Aber China belässt es ja nicht bei biblischen Erzählungen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Er zitiert handfeste historische Forschung.
Was für Forschung?
Er erwähnt zum Beispiel Ramsay McMullen, das ist ein renommierter Historiker aus Yale. Der hat analysiert, dass im 4. Jahrhundert physische Heilungen die absolute Hauptursache für Bekehrungen im Römischen Reich waren.
Echt jetzt? Die Hauptursache?
Ja. Und noch verblüffender, der Philosoph J.P. Morland schätzt, dass in den letzten 30 Jahren bis zu 70% des weltweiten Kirchenwachstums auf solche übernatürlichen Ereignisse zurückgehen.
70%? Das ist ja gigantisch.
Bei manchen Hauskirchen im ländlichen China schätzt man diesen Anteil sogar auf bis zu 90%.
Wahnsinn. Das Faszinierende daran ist ja wirklich Chinas empirischer Ansatz.
Ja, er ist da sehr akribisch.
Als Akademiker hat er jahrelang Berichte aus der ganzen Welt gesammelt und die auch verifiziert. Er versucht nicht, diese Phänomene irgendwie rational wegzuerklären, sondern dokumentiert, wie sie eben genau dort auftreten, wo komplett neues Terrain betreten wird.
Genau. Und die Beispiele, die er bringt, sind extrem eindrücklich.
Ja, die Beispiele aus den Quellen sind wirklich unfassbar. Er erzählt da von einem Vorfall in Suriname, Südamerika, berichtet von einem Douglas Norwood.
Ah, ja, die Geschichte mit dem Arm.
Genau. Dort forderte ein alter Mann mit einem komplett gelähmten Arm den christlichen Gott öffentlich heraus.
Und dann?
Und exakt im selben Moment schoss sein plötzlich vollständig geheilter Arm in die Höhe. Das Resultat waren Zehntausende, die daraufhin ihr Weltbild änderten.
Unglaublich.
Oder die Geschichte in China, wo der bekannte Leiter Watchman, in einen regelrechten Machtkampf um das Wetter bei einem lokalen Fest verwickelt wurde.
Oh ja, der Regengott.
Richtig. Die Christen beteten und es fiel so viel Regen, dass die Statue des lokalen Regengottes buchstäblich weggespült wurde.
Tja, das nenne ich mal ein Statement.
Aber am wildesten fand ich die Geschichte aus Nigeria von Emmanuel E. Thompson. Ein Pastor baute da ein Dach für seine Kirche. Die Dorfbewohner lachten ihn total aus, weil die Regenzeit gerade begann und das Holz natürlich verrotten würde.
Logisch.
Der Pastor betete in seiner Verzweiflung, dass kein einziger Tropfen fallen möge, bis dieses Dach fertig ist.
Und hat es funktioniert?
Und tatsächlich. 4 Tage lang regnete es im gesamten Umland in Strömen, aber nicht auf dieses eine Dorf. Daraufhin konvertierte fast das gesamte Dorf.
Wenn wir uns das große Ganze ansehen, müssen wir echt verstehen, warum gerade solche Wetterphänomene in diesen Kulturen so eine durchschlagende Wirkung haben.
Warum denkst du?
Naja, in einer agrarisch geprägten Gesellschaft ist der Regenmacher oder der Regengott die absolute Überlebensinstanz.
Ah, okay. Es geht ums blanke Überleben.
Genau. Wenn der christliche Gott den Regen kontrolliert, ist das eben kein billiger Zaubertrick. Es ist die direkte Entmachtung der lokalen Gottheiten, die über Leben und Tod entscheiden.
Es zwingt also die gesamte Gemeinschaft zu der Erkenntnis, dass hier eine höhere Autorität am Werk ist.
Ganz genau.
Aber Moment, da gehe ich jetzt nicht ganz mit, beziehungsweise da muss ich im Namen von dir, der uns gerade zuhört, echt mal nachhaken.
Ja, klar.
Geschichten über, naja, Wetterkontrolle oder so spontane Heilungen klingen für uns im 21. Jahrhundert massiv nach Aberglaube oder zumindest extremen Ausnahmen.
Verständlich.
Sagt China damit jetzt, dass wir heute jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit erwarten sollten, dass wir den Regen stoppen können, wenn wir unsere Regenjacke vergessen haben?
Nein. Nein, China differenziert hier extrem scharf und das ist super wichtig.
Okay, wie meint er das dann?
Er predigt absolut keinen magischen Alltag. Er verweist sogar darauf, dass extrem wichtige biblische Figuren wie Johannes der Täufer laut den Texten nie ein einziges Wunder getan haben.
Das ist ein interessanter Punkt.
Gott stattet Menschen laut China extrem unterschiedlich aus. Die Massierung von solchen Zeichen und Wundern, wie er sie hier dokumentiert, die dient fast ausschließlich als Initialzündung.
Also als Türöffner.
Exakt. Sie brechen das Eis in Regionen, die jahrhundertelang von Ahnenkulten, Geisterglauben oder extremen Machtstrukturen dominiert wurden. Es sind Brechstangen für verschlossene Türen, keine alltäglichen Bequemlichkeitstools für uns im Westen.
Und diese Brechstangen, diese wirklich hochriskanten Einsätze an der Frontlinie, die führen China zum Abschluss seiner Vorlesung zu einem Gedanken, der uns als moderne Gesellschaft dann doch ziemlich hart trifft, finde ich.
Du meinst seinen Appell zur Dringlichkeit?
Genau.
Er stellt die Dringlichkeit dieser weltweiten Mission der massiven Bequemlichkeit unserer heutigen Unterhaltungskultur gegenüber.
Ja, hier wird China fast schon prophetisch unbequem.
Absolut.
Er betrachtet die Weltbevölkerung, die sich ja rasant der 8-Milliarden-Marke nähert, und stellt fest, dass unfassbar viele Menschen noch nie von dieser Art der Hoffnung, über die wir am Anfang sprachen, gehört haben.
Mhm. Und gleichzeitig sieht er, wie Christen im Westen einen Großteil ihrer Lebenszeit damit verbringen, Filme und Serien zu schauen, Videospiele zu spielen und sich in endloser Unterhaltung zu verlieren.
Er zieht da auch den Vergleich zu Jesus, der extrem fokussiert war, oder?
Ja. Jesus verbrachte seine Zeit mit den Ausgestoßenen, den Zöllnern, den Prostituierten. Er zeigte ihnen eine Liebe, die einen unglaublichen Hunger in ihnen auslöste.
China fragt also im Grunde, hey, wir haben nur diese eine kurze Lebensspanne. Warum verplempern wir sie damit, uns fiktive Geschichten auf Bildschirmen anzusehen, anstatt da draußen echte Geschichten zu schreiben?
Richtig. Er fordert eine Generation, die sich, wie die frühe Kirche, völlig für diese Mission ausverkauft. Er wünscht sich echt eine Leidenschaft, die diesen Drang nach ständiger Zerstreuung überwindet.
Wobei er fairerweise einräumt, dass er mit dieser strengen Sicht auf Unterhaltung wahrscheinlich in der Minderheit ist.
Das stimmt, er ist da sehr ehrlich. Er versteht schon, dass beispielsweise ein Regisseur oder ein Jugendpastor die aktuelle Popkultur kennen muss, um überhaupt eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen.
Da muss ich aber direkt nochmal einhaken, denn das scheint mir doch ein massiver Widerspruch in seiner eigenen Argumentation zu sein.
Okay, wo siehst du den Widerspruch?
Naja, vorhin haben wir darüber gesprochen, wie wichtig kulturelle Sensibilität ist. Also, dass Paulus das Feld den lokalen Kirchen überließ, weil diese die Kultur eben viel besser kannten.
Richtig.
Wie zur Hölle sollen wir heute Milliarden von Menschen erreichen, wenn wir uns komplett von der Medienkultur, den Filmen und all den Geschichten abkapseln, die die Herzen dieser Menschen täglich formen?
Ein sehr guter Punkt.
Ich meine, wenn wir die Sprache unserer eigenen Kultur boykottieren, werden wir dann nicht komplett irrelevant und isoliert in unserer eigenen kleinen Blase?
Das ist ein hervorragender Einwand und er trifft genau den Kern dieser modernen Herausforderung.
Was ist dann Chinas Antwort darauf?
Wenn wir Chinas Argumentation ganzheitlich betrachten, dann geht es ihm überhaupt nicht um die Schaffung einer sektenartigen Parallelgesellschaft, die jegliche Kultur boykottiert.
Sondern?
Es geht ihm um die Motive unseres Herzens. Die Frage ist doch, konsumieren wir Kultur, Filme und Social Media, um uns einfach zu betäuben?
Also Eskapismus.
Um vor der harten Realität der Welt zu fliehen und es uns auf der Couch bequem zu machen.
Genau.
Oder engagieren wir uns in dieser Welt, nutzen und verstehen die Kultur, um die drängendsten spirituellen und physischen Nöte der Menschheit anzugehen.
Ah, okay.
Seine Kritik richtet sich gegen die Lethargie, gegen dieses völlige Abstumpfen angesichts einer Welt, die teilweise buchstäblich brennt. Es ist ein Weckruf aus der Komfortzone.
Ein Weckruf, der definitiv sitzt, das muss man schon sagen. Puh, wir sind heute wirklich durch ziemlich weite und tiefe Gewässer navigiert.
Das war ein intensiver Ritt, ja.
Lass uns mal kurz rekapitulieren, was wir heute aus Dr. Kienas Vorlesung extrahiert haben. Wir haben verstanden, dass historische Hoffnung eben kein passives Daumendrücken ist.
Sondern das aktive Warten am Bahnsteig der Geschichte, genau.
Wir haben gesehen, dass die Überwindung tiefster ethnischer und gesellschaftlicher Barrieren, ob in den Südstaaten der USA, in Indien oder bei uns um die Ecke, kein nettes Nebenprojekt ist.
Nein, es ist der schmerzhafte Kern der christlichen DNA.
Wir sind mit Paulus als so eine Art antiken Tech-Startup-Gründer an den Rand der damaligen Landkarte gereist.
Nach Illyricum und in Richtung Spanien.
Ja.
Und wir haben verstanden, dass es in völlig neuen Kulturen manchmal Erschütterungen der Realität, wie eben Zeichen und Wunder, braucht, um so komplett geschlossene Weltbilder aufzubrechen.
Als Brechstange für das Neue.
Und wir wurden am Ende herausgefordert, ob wir unser Leben nur konsumieren oder ob wir es wirklich investieren.
Wenn wir all das zusammennehmen, dann wird echt klar, warum Kienas Analyse so wertvoll ist. Er beweist halt, dass dieser jahrtausendealte Text ein hochaktuelles Manifest ist.
Absolut. Es liefert uns das Rüstzeug dafür, wie man angesichts globaler Polarisierung eben nicht resigniert, sondern mutig, liebevoll und kompromisslos neue Wege geht.
Und genau das bringt mich zu einem letzten Gedanken für dich, der uns hier gerade zuhört. Ein Gedanke, den du in deine kommende Woche mitnehmen kannst.
Mhm.
Wir haben vorhin ausführlich darüber gesprochen, dass Paulus nach Spanien wollte. Also an das äußerste, unbekannte Ende der damals bekannten Welt. Dorthin, wo noch nie jemand ein Fundament gelegt hatte.
Ja.
Wenn Paulus heute, im Jahr 2026, eine neue Route planen würde, wo wäre sein Spanien?
Eine sehr gute Frage.
Vielleicht ist das unerreichte Neuland heute ja gar kein geografischer Ort mehr, den man auf irgendeiner Landkarte findet. Vielleicht sind es isolierte digitale Subkulturen in den Tiefen des Internets.
Oder von Algorithmen extremisierte Blasen auf Social Media, in die überhaupt kein vernünftiges Argument mehr eindringt.
Ganz genau. Oder vielleicht sind es auch völlig vereinsamte, entfremdete Gesellschaftsschichten direkt in unserer eigenen Nachbarschaft, in die sich schlichtweg niemand mehr hineintraut.
Wow.
Wo ist das Spanien unserer Zeit? Wo weigerst du dich, auf dem bequemen Fundament anderer zu bauen? Danke, dass du uns auf diesem intensiven Tauchgang durch die Analysen von Dr. Kina begleitet hast.
Es war mir eine Freude.
Wir wünschen dir eine inspirierende, vielleicht auch etwas unbequeme Woche beim Suchen deines ganz persönlichen Spaniens. Bis zum nächsten Mal.